Das steht im ersten Buch Mose im dritten Kapitel. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend und weil er klug macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühe schaffen, wenn du schwanger wirst, und unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme der Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du solltest nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zu Staub kehrst du zurück.
Und der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, die Sache mit der Sünde, so haben wir den Gottesdienst überschrieben. Und wir haben ja jetzt die Geschichte vom Sündenfall gehört. Und von Sünde haben wir eigentlich nichts gehört. Wir haben nur gehört, was da passiert ist. Und wie das so tonangebend und auch als Hintergrundgeschichte für all unser Leben und für das Wesen unserer Welt dargestellt wird. Das hat damit zu tun. Also nicht nur so, dass Adam und Eva irgendwann einmal Mist gebaut haben und dann sagen wir, was geht uns die Geschichte von früher an, sondern hier wird unsere Geschichte erzählt, unsere Welt. Was da aus dieser Geschichte uns deutlich werden soll, das möchte ich versuchen, uns mitzugeben. Und es ist gar nicht so leicht, über Sünde zu reden und Sünde in unserer Welt genau zu benennen. Und es wird auch wenig über Sünde gesprochen. Früher hat man in der Kirche viel über Sünde gesprochen, immer gesagt, du bist sündig, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und man hat den ganzen Tag den Eindruck gehabt, ich krieg's sowieso nicht hin, naja, dann muss ich immer wieder gehen und so. Jetzt sagen wir immer, die Sünde ist vergeben, der Herr ist mit dir, er nimmt dich an, wie du bist. Ist ja auch schön, diese Plakate in der Stadt, wo drauf steht, hast du jemand, der dich lieb hat oder fühlst du dich geliebt? Also die Botschaft der Bibel vom Neuen Testament her gesehen, vom Alten Testament her sehen wir heute, wie es losgeht, was als Hintergrund uns mitgegeben wird. Und es ist gar nicht so das Thema Sünde. Es ist ja interessant, dass die Sündenfallgeschichte ohne das Wort Sünde auskommt. Ich will ein Wort aus Psalm 40 voranstellen, wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und zu denen, die mit Lügen umgehen. Also die Sündenfallsgeschichte ist auch eine einzige Lügengeschichte. Und die Lüge, die da sich so ausbreitet, die hat Wurzel geschlagen in uns. Und ich könnte mir das gut vorstellen, dass wir dies so als ein richtiges Drama sehen. In der Schule haben wir ja mal früher gelernt, wie ein Drama aufgebaut ist. Das geht irgendwie so ganz harmlos los und dann endet es in der Katastrophe. Und manche haben da so 5 Akte, ne? Und wenn wir mal 1, 2, 3, 4, 5 Akte uns überlegen, wie wir es einteilen können, dann ist der erste Akt der, dass tatsächlich die Geschichte eröffnet wird und die Schlange spricht mit List. Sollte Gott gesagt haben. Nicht wahr? Die Schlange kommt nicht mit der deutlichen Lüge, sondern die kommt mit Gottes Wort, die kommt mit einer Halbwahrheit. Die sagt also nicht, Mensch, ihr müsst mal hingehen, von dem Baum essen hier, Ernte machen, gut, sondern könnte es sein, Konjunktiv, könnte es sein, dass Gott gesprochen hat. Manchmal heißen ja solche Halbwahrheiten heutzutage auch alternative Wahrheiten, eine Art Fake News. Nicht richtig falsch, aber doch ganz falsch. Sollte Gott gesagt haben, habt ihr richtig gehört, kann es denn sein, dass, so ist es auch in unserer Welt heute, auch in Bezug zum Glauben, kann es sein, dass ihr Christen, tatsächlich ist das so? Habe ich das richtig gehört? Die Schlange verkehrt die Worte Gottes durch diese suggestive Frage geradezu in ihr Gegenteil. Es ist nicht ganz falsch, aber in dieser Art steckt dieser Pfeil, der die Menschen treffen soll, um Misstrauen zu sehen. Misstrauen wird gesät. Die Lüge als halbe Wahrheit schiebt sich dazwischen, zwischen Mensch und Gott. Nun steht es im Raum. Was hatte Gott gesagt? Vers 16. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Also die Schlange sagt, ihr könnt nicht von allen Bäumen im Garten essen. Und die Frau antwortet nicht und sagt, wir können von allen Bäumen im Garten essen, sondern sie sagt, naja, wir können schon hier essen, was halt hier so ist. Und die Frau lässt sich praktisch ein, und das ist schon der zweite Akt. Sie lässt sich ein und versucht jetzt, so zu verteidigen, so wie wir es auch machen würden. Wir würden sagen, naja, Gott hat doch das so und so. Sie versucht es richtig zu stellen. Sie ist eine mutige Bekennerin. Sie hat auch noch eine ordentliche Bibelkenntnis. Sie rückt zurecht. Ohne den Reichtum der von Gott gegebenen Verhältnisse zu nennen. Sie sagt von den Früchten der Bäume im Garten, nicht von allen Bäumen im Garten. Das klingt nach Routine, nach Gewöhnung, nach ja, ist gut, es geht schon bei uns, wir sind hier im Garten Eden schon ganz gut untergebracht, aber man könnte, na ja, es wäre eigentlich, da war doch noch was mit dem einen Baum. Nicht wahr, sie diskutiert und kommt dann so, würde man sagen, in Art Bibelauslegung und sagt, Gott hat außerdem gesagt, von dem einen dürfen wir nicht essen. Dann würde der Bibelleser sagen, na, Gott sei Dank, die Frau weiß es noch, aber sie übertreibt und sagt, Gott hat gesagt, rührt es nicht mal an. Hat Gott ja gar nicht gesagt. Gott hat nicht gesagt, anrühren, verboten. Gott hat nicht gesagt, ganz kleinlich so vorenthalten, sondern hat gesagt, das ist Tabu und das geht. Und sie spitzt es zu. Dadurch entsteht für sie selbst, durch die Frage der Schlange, auch ein Bild vom strengen Gott, der das Gute vorenthält. Ein engherziger Gebieter. Jesus geht anders um mit den Fragen des Versuchers. Er antwortet dem Teufel, der auch mit Gottes Wort kommt, mit dem Wort Gottes und diskutiert nicht. Er gibt ihm Gottes Wort und verweist ihn. Nicht die Halblügen werden diskutiert und auch nicht die Ganzlügen. Aber hier finden wir uns wieder, hier in der Urgeschichte. Ich bin ja Christ, aber es läuft so. Ich komme zurecht, ja, das Wort Gottes zählt, aber es ist viel Routine geworden. Und so ganz genau wissen wir gar nicht mehr, wie es Gott gesagt hat. Die Diskussion ist eröffnet. Die Schlange lügt weiter und lässt der Lüge freien Lauf. Was wäre denn daran so schlimm? Und dann kommt schon der dritte Akt, der Höhepunkt und der Wendepunkt. Die Frau, sie sieht, nimmt und gibt. Also die Lüge führt zur Handlung. Die Lüge hat bei ihr Raum gefunden, obwohl die Frau noch in guter Weise versucht hat, Gott zu verteidigen. Das Einfallstor, die Augen, die Bilder, die Verlockung. Die Verlockung nach versprochener Klugheit. Ich bin weise und klug und hier wäre der Schlüssel dazu. Klugheit, weil ich alleine klug sein will. Nicht aus dem Bund mit Gott, nicht die Weisheit Gottes, sondern meine eigene Klugheit. Hoffart, Hochmut nennt es die Bibel. Der autonome Mensch, der Mensch losgelöst von Gott, losgelöst vom anderen, ist er klug? Das ist ja bis heute eine Frage. Und die Antwort ist ablesbar an der wiederholenden Geschichte unserer Welt von Katastrophen, Krieg, Armut, Bosheit und dass wir dazu verdammt sind, Gut und Böse selbst zu wissen. Der Mensch, losgelöst von Gott, strebt nach Erkenntnis von Gut und Böse und muss es nun aus sich selbst rauskriegen und kriegt es nicht hin, bis heute nicht. Er kriegt es nicht hin, was gut und böse ist, zu beurteilen und richtig zu machen. Denkt nur einfach mal an die Smartphones mit den vielen Bildern und den Algorithmen oder der KI und die Chancen und Gefahren oder von Macht und Entscheidungsfreiheit. Und wie soll es gehen, wenn der Mensch sich losgelöst hat, wenn er sagt, ich will dann alleine klug sein, nicht mehr unter Gut und Böse Gottes leben, sondern will selber Gut und Böse setzen und bin dazu verdammt, selber Gut und Böse setzen zu müssen. Der Mann nimmt auch davon, so sind Frau und Mann vereint in der Loslösung von Gott. Das ist in der Tiefe die Sünde. Sie beginnt im Misstrauen und sie endet, indem sie dazu verdammt sind, selber Gut und Böse wissen zu müssen. Sie kriegen es nicht hin. Und sie nehmen als erstes wahr, wir sind nackt, wir sind bedürftig und bloßgestellt. Wir haben Scham voreinander und Furcht und Angst vor Gott. So dieser Bruch, diese Zertrennung, das ist ja nicht nur etwas, dass wir sagen, na, da ist dein Gottesverhältnis zerbrochen und du musst wieder ein bisschen so esoterisch dran arbeiten, positive Energien ziehen, sondern da zerbricht alles. Da zerbricht auch das Verhältnis zum anderen. Naja, jetzt sind wir schon beim vierten Akt, wenn ich richtig mitgezählt habe, ja. Und zwar die fallende Handlung. Also das ist noch so ein Moment, dass wir kurz nochmal durchatmen können, bevor die Katastrophe kommt. Jetzt ist irgendwie was passiert, wir halten den Atem an und denken, wie geht's denn jetzt weiter? Wie wird denn jetzt Gott drauf reagieren? Was macht denn jetzt die Schlange der Satan mit den Menschen? Sterben die jetzt, fallen die jetzt um, wie geht's denn? Und jetzt ist ein Moment des Innehaltens, ein retardierendes Moment. Und dann wird's ganz schlimm. Aber in diesem retardierenden Moment, Moment des Innehaltens, begegnet Gott den beiden. Gott sucht sie. Und die spüren ihre Furcht und Angst. Gott merkt das. Und jetzt stellt er die Frage. Er stellt die Frage zuerst dem Menschen. Adam, der Mensch. Er stellt ihm die Frage, wenn wir es so kleinlich aufgedröselt lesen, könnte man sagen, na, ausgerechnet, der Mann, der Adam, also der hätte als letztes davon, der hat ja eher als letztes erst gegessen. Aber da ist wirklich die Frage angebracht. Wir kriegen die Frage gestellt. Und die Antwort ist, wie es heute überall ist, im Kindergarten, auf dem Schulhof, an der Arbeitsstelle, im Büro, in der Werkstatt, in der Küche, im Wohnzimmer, im Keller. Ich war's nicht, der andere war's. Warum geht denn hier die Maschine nicht? Wer hat denn zum letzten Mal das Fax bedient? Warum ist denn die Heizung nicht eingedreht? Ich kann euch erzählen, das sind wirklich solche Themen, da zerstreiten sich ganze Mitarbeiterkollektivs. Und am Ende immer, ich war es nicht, der andere war es. Und dann wird nach der Schuld geforscht, anstatt dass man das Ding bei der Ursache packt, sondern wird immer gefragt, wer ist denn schuld? Und in diesem Verschiebebahnhof der Schuld sagt der Mann zu Gott immerhin, es war die Frau, die du mir gegeben hast. Nicht wahr? Also, wer ist denn wirklich schuld? Die Frau ist schon schuld, aber wer hat mir denn die Frau gegeben? Ja. Und Und dann wird die Frau gefragt und dann sagt die Frau, die Schlange war's. Und dann sind wir an dem Punkt, wo die Philosophen schon lange sind, sagen, wo kommt denn das Böse her? Und wir sagen, und wo kommt denn der Satan her? Gefallener Engel und. Es ist schon schwierig. Das wird auch gar nicht weiter gesagt hier in der Bibel, in dieser Sündenfallsgeschichte. Die Schlange ist listiger und nimmt die List und die Lüge und verführt. Und schuld sind sie alle, weil sie haben sich getrennt durch das Misstrauen aus der Gemeinschaft Gottes. Die Frau spricht es am deutlichsten aus. Sie sagt, wir sind betrogen worden durch die Schlange. Betrogen. Die Lüge betrügt. Es ist zu spät. Und jeder, der mit Halbwahrheiten umgeht oder mit nicht geprüften Wahrheiten, jeder, der so dieses Wort Gottes so halbe Wege nur im Munde führt, muss sich dies sagen lassen. Die Lüge betrügt sich selbst, andere. Es ist zu spät. Und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Die Verfluchung durch Gott, also diese Beharrung in dieser selbstgewählten Gottesferne, das ist der Fluch. Das wird ihnen zugesprochen. Und so werden sie darauf festgelegt. Einmal die Schlange, dann die Frau mit ihrer Schmerz, mit ihren Schmerzen, ihrer Qual in Schwangerschaft und Geburt, der Mann im Missverhältnis der Arbeit, dass er viel Kraft einsetzt und immer weniger rauskriegt, als er eingesetzt hat. Und bis heute, da können wir noch so viele Computer aneinander schließen. Wir kriegen das nicht hin. Es bleibt immer merkwürdigerweise so eine Lücke zwischen Arbeitseinsatz, Energie und dem, was rauskommt. Und wir könnten noch so schnell Dampfmaschinen oder Highspeed irgendwelche Dinge zusammenkoppeln. Wir kriegen das nicht hin. Die Arbeit lässt uns tatsächlich im Schweiße unseres Angesichts das Brot essen. Ich erinnere mich, wie es im Pfarramt war. Da haben früher die Pfarramtsmitarbeiter, die saßen vor solchen Karteikästen und haben den ganzen Tag da gekrabbelt mit irgendwelchen Reitern und haben da gesucht, wer da Kirchgeld bezahlt hat und wer nicht und wer da gestorben ist und getauft wird und was. Und da hat man gesagt, es wird alles besser, wenn ihr Computer habt. Und es stimmt bis heute, dieser Fluch bei der Arbeit, den kann jeder nachlesen und nachsehen. Aber es bleibt nicht bei der Katastrophe. Die Lüge kommt zum Ziel und der Mensch muss des Todes sterben, das darf ich nicht vergessen. Das ist tatsächlich, dass die Schlange sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und diese große Lüge beschäftigt uns ja bis heute. Am Ende müssen wir alle sterben. Das bleibt bis heute. Und der Tod hat seinen Ursprung in dem Bruch mit Gott. Und nicht nur, dass unsere Zellen oder unser Herz nicht mehr will. Und da müssen wir sterben. Und dieser Tod ist praktisch dieser Fluch der Trennung mit Gott. Gott selbst sucht aber den Menschen, der der Lüge geglaubt hat und dem Misstrauen Platz gegeben hat. Und in Jesus Christus hat er uns final gesucht und gefunden, jeder, der ihm vertraut, also der dem Misstrauen Abschied gibt und sagt, ich vertraue wieder auf Gott, ich vertraue Jesus. Er hat mir das ewige Leben erworben. Er schenkt mir Leben in Ewigkeit und der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Fluch der Sünde ist getilgt. Jeder, der dieses Vertrauen hat. Darum lassen wir uns nicht durch den Versucher und nicht durch Sünde und Schuld vom Vertrauen zu Gott abbringen. Und das ist unsere Aufgabe in der Passionszeit, dass wir dieses Vertrauen immer neu suchen und pflegen und dem Misstrauen was entgegensetzen. Vielleicht drei Hilfen dazu. Einmal, dass wir dem Wort Gottes gehorchen und es genau kennen. Also die Bibel ruhig genau kennen, auch wortwörtlich. Und da nicht so sehr im Crossover in allen möglichen Übersetzungen, am besten mal in einer Übersetzung auch mal ein paar Jahre bleiben, sodass das Wort tief in uns einsinken kann. Und dass wir möglichst diese Worte auch so in uns aufnehmen. Denn sonst kann das sehr oberflächlich werden. Und es geht auch nicht nur um diese einzelnen Worte, dass wir irgendwie was lesen aus einem Psalm oder einem Halbvers vom Chronikbuch, sondern den großen Zusammenhang, das, was die Bibel zusammenhält, wo wir merken, dieses Wunder der Bibel von der ersten Seite bis zur letzten Seite ist eine Einheit in der Schrift. Und diese Einheit in der Schrift besteht ja darin, dass Gott einen Plan mit uns hat und uns rettet und erlöst durch Jesus Christus von der Sünde. Und wenn wir dies festhalten, dann sind wir recht gut gewappnet, dass wir auch Halbwahrheiten entlarven können, die Sünde entlarven können, ihr die Grundlage nehmen. Und bei allem nicht nur über Gott reden, sondern mit ihm, von ihm, mit ihm reden. Und das andere, was mir deutlich geworden ist, dass wir, wenn wir als Christen leben, uns immer wieder neu im Gottvertrauen einüben und dieses auch bewahren in Dankbarkeit und nicht zur Routine werden lassen. An sich ist ja jeder Sonntagmorgen so ein Moment, dass wir sagen, heute kriegt mein Glaube neue Power. Heute lebe ich meinen Glauben in einer extra ausgesparten Zeit. Und lass es nicht zur Routine werden, wenn ich angefragt werde, naja, könnt ihr von den Früchten essen? Naja, es schmeckt halt so wie man halt die ganze Zeit, wir haben nur Weißkohl und Birnen. Ja, sondern dass wir wirklich diese ganze Fülle der Gnade Gottes immer wieder neu tanken und es nicht zur Routine werden lassen, sondern in Dankbarkeit bewahren. Wenn wir von der Sünde reden, dann ist die Frage nach der Lüge gestellt. Und im Jakobusbuch wird uns mitgegeben, und damit will ich schließen, dass wir dies tatsächlich auch für die nächsten Wochen auch an uns ranlassen und prüfen. Jakobus 3, ihr könnt es auch zu Hause nochmal nachlesen, 3 ab Vers 14. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.